Das Bestattungsgesetz in Rheinland-Pfalz ist mehr als 40 Jahre alt. Zeit für eine Modernisierung. Das hat sich zumindest der Landtag gedacht und am Donnerstag dieser Woche zahlreiche Änderungen beschlossen. Zum Beispiel fällt ab Oktober die Sargpflicht weg und die Urne mit der Asche von Oma oder Opa darf zu Hause aufbewahrt werden. Und Flussbestattungen werden möglich. Und genau darauf haben viele Menschen gewartet, denn das ging bisher nur im Ausland. Aber an dem Gesetz gibt es auch Kritik, nicht nur von den Kirchen, sondern auch vom Bestatterverband Rheinland-Pfalz. Und darauf wollen wir heute ein bisschen genauer schauen. Und damit hallo zum Arbeitsplatz-Podcast.
SWR 1 Arbeitsplatz.
Mit Jenny Bayen. Rheinland-Pfalz bekommt also ein neues Bestattungsgesetz und macht viele Dinge möglich, unter anderem eine Flussbestattung zum Beispiel. Und viele Menschen freuen sich darauf. Dazu gehört auch eine Mainzerin, die auch nach dem Tod mit ihrem geliebten Rhein verbunden bleiben möchte. Unser Reporter Christoph Mautes hat sie getroffen.
Ich treffe Ursula Ehrenstamm, wo auch sonst, am Rhein. Seit frühester Kindheit wohnt sie in und um Mainz und natürlich hat der Rhein da für sie eine besondere Bedeutung.
Ich habe hier im Rhein, wo wir gerade sitzen, war ja hier der Watt drin. Früher habe ich schwimmen gelernt. Ja, und Rheinwasser auch geschluckt. Passiert beim Schwimmen.
Mit ihrer eigenen Bestattung hat sie sich schon länger immer mal wieder befasst, sagt sie. Seebestattung war auch mal ein Thema, aber eben so weit weg für die Angehörigen. Als sie dann aus den Medien mitbekommt, dass es in Rheinland-Pfalz künftig auch im Fluss möglich sein soll, gefiel ihr der Gedanke sofort.
Ich fand das angenehm, diese Vorstellung. Ja, man hat ja vielleicht so ein bisschen Vorstellung, wie das so abläuft. Ja, vielleicht gucke ich von oben zu und dann soll man da sich doch Gedanken drüber machen.
Und das tun viele in ihrem Umfeld, erzählt sie. Gerade bei eingefleischten Mainzern und Rheinhessen kommt die Idee einer letzten Reise auf dem Rhein gut an.
Also wen ich so kenne, der ist wirklich davon angenehm überrascht, dass es überhaupt geht und finden das richtig toll.
Am liebsten darf das alles natürlich noch lange auf sich warten lassen. Ursula Ehrenstamm ist Anfang 70. Spätestens in diesem Alter denken aber viele ganz konkret über ihre eigene Bestattung nach, erzählt mir Christian Düvel. Sein Unternehmen bietet schon lange Flussbestattungen im Rhein an. Bisher nur in den Niederlanden und in der Schweiz. Seit das Thema in Rheinland-Pfalz aufkam, ist er aber hier gefragter denn je.
Ich glaube, der erste Presseartikel kam Dezember 24 und eigentlich seitdem haben unsere Telefone nicht mehr stillgestanden. Also die Nachfrage bei den Leuten ist wirklich riesig.
Im Monat bekommt er im Schnitt über 100 Anfragen zu Flussbestattungen. Sein Unternehmen Rheinbestattungen ist eines der wenigen, die es dafür bislang gibt. Die Kritik, etwa der Kirchen, alternative Bestattungsformen wie Flussbestattungen seien eine Gefahr für die Trauerkultur, kann er nur bedingt nachvollziehen, denn aus der Praxis bekommt er ganz andere Rückmeldungen.
Man hat da nicht eben diesen einen Punkt auf dem Friedhof, das stimmt, den hat man nicht, aber dafür hat man eben den Rhein, über 1200 Kilometer lang, ob man dann in Mainz, in Koblenz, in Düsseldorf, Köln oder vielleicht auch an der Nordsee am Wasser steht, das hören wir auch von unseren Kunden ganz oft, dass die sagen, ja, wenn ich jetzt am Rhein stehe, dann fühle ich mich dem Verstorbenen verbunden.
Ursula Ehrenstamm jedenfalls hat ihre Vorsorge getroffen. Familie und Freunde wussten aber zum Zeitpunkt des Interviews noch nicht Bescheid.
Das Gesetz ist ja jetzt durch und ich werde dann Ihnen das mal in der ruhigen Stunde erzählen und dass ich das organisiert habe und dann warte ich auf die Reaktionen ab. Aber ich glaube, die ist positiv.
Ein Beitrag von Christoph Mautes über eine Mainzerin, die sich auf die neuen Flussbestattungen in Rheinland-Pfalz freut. Aber es gibt auch Kritik an dem neuen Bestattungsgesetz der Landesregierung, unter anderem vom Bestatterverband Rheinland-Pfalz. Darüber habe ich mit dem Geschäftsführer Christian Jäger gesprochen und ihn gefragt. Viele Menschen freuen sich auf das neue Bestattungsgesetz in Rheinland-Pfalz. Wir haben es gerade gehört. Warum gehört der Bestatterverband nicht dazu?
Wir als Bestatterverband bzw. unsere über 200 Mitglieder in Rheinland-Pfalz, die sind natürlich immer froh, wenn es Novellen, Modernisierungen gibt, wie es jetzt am Donnerstag in Rheinland-Pfalz beschlossen worden ist. Das Gesetz in seiner jetzigen Fassung enthält aber noch sehr viele Unklarheiten und Untiefen und Unschärfen, die wir für unsere Mitglieder gerne noch ausgeräumt hätten oder geklärt hätten, bevor das Gesetz dann tatsächlich in Kraft tritt.
Wenn Sie jetzt sagen, Sie sind vorab nicht gefragt worden als Verband, was wären denn Ihre Änderungswünsche gewesen?
Wir haben relativ große Bauchschmerzen mit dem Thema Urne zu Hause. Die unbefristete Aufbewahrung einer Urne jetzt beispielsweise im Wohnzimmer einer Privatperson Da müssen viele Menschen über ihren Schatten springen, um dann da zu klingeln, zu fragen, darf ich auch mal kurz nochmal an der Urne Abschied nehmen. Man weiß ja dann nicht, ob der Wohnungsinhaber dann die Tür öffnet oder ähnliches. Das ist also ein ganz schwieriger Punkt. Und der Bestatter ist immer der Dreh- und Angelpunkt für die gesamte Familie. Und der steht dann halt immer auch im Kreuzfeuer von familiären Auseinandersetzungen und sitzt dann da häufig auch zwischen den Stühlen. Und deshalb wäre da eine Regelung wünschenswert gewesen, dass also eine Urnenaufbewahrung zu Hause nur befristet möglich ist.
Abgesehen von der Urnenbestattung war ja auch ein großes Thema die Flussbestattungen, die dann möglich sind. Sind da eigentlich schon alle Details geklärt? Also wo genau die Asche im Rhein beigesetzt werden darf und wer dafür die Verantwortung übernimmt? Zum Beispiel der Bestatter oder der Kapitän des Schiffes? Da sind ja doch noch einige Fragen wahrscheinlich, die man klären muss.
Das ist korrekt. In der Begründung zu dem Gesetz steht beispielsweise drin, dass die Flussbestattung nur durch einen Bestatter durchgeführt werden darf. Jetzt ist aber da drin nicht geregelt, muss der Bestatter das mit einem eigenen Schiff machen oder kann der das auch beispielsweise mit einem Binnenschiff einer Reederei oder ähnlichem machen? Welche Anforderungen sind an das Schiff zu stellen? Also wenn man sich jetzt so ein kleines Motorbötchen vorstellt, was dann mit Menschen überladen ist, ne, gibt es da genug Rettungsricke an Bord? Gibt es da genug Möglichkeiten für Angehörige, sich auch festzuhalten, wenn es dann mal Wellengang gibt oder ähnliches? Und insbesondere auf der Mosel und der Saar und der Lahn, da gibt es ja durchaus auch Naturschutzgebiete, die ausgewiesen sind. Ne? Darf man auch da eine Flussbestattung vornehmen oder nicht? Das sind alles noch Punkte, die geklärt werden müssten, damit eben unsere Mitglieder, die Angehörigen, da auch passend beraten können.
Jetzt ist aber gar nicht mehr so viel Zeit. In knapp 2 Wochen ist der 1.10. Ab dann gilt das neue Gesetz. Das heißt, wie sehen jetzt Ihre nächsten 2 Wochen aus? Müssen Sie jeden Tag bei der Landesregierung anrufen, auf Antwort hoffen oder wie funktioniert das?
Ich gehe davon aus, dass wir mit der Landesregierung, hier konkret mit dem Gesundheitsministerium, sprechen werden, unsere Fragen dort einreichen und dann entsprechend vom Ministerium auch dann erstmal eine Handlungshilfe bekommen oder Auslegungsregeln bekommen und dann hoffentlich auch relativ kurzfristig dann mal eine sogenannte Durchführungsverordnung zum Gesetz bekommen und dass wir dann da eine auch rechtliche Grundlage bekommen, mit der unsere Mitglieder dann arbeiten können.
Sagt Christian Jäger, Geschäftsführer des Bestatterverbandes Rheinland-Pfalz. Wir gehen zu einem anderen Thema. In Deutschland herrscht Fachkräftemangel. Und den werden wir ohne Hilfe aus dem Ausland auch nicht in den Griff kriegen. Da sind sich Expertinnen und Experten einig. Aber wie sieht die Situation für die Menschen aus, die aus dem Ausland dann tatsächlich hierher kommen? Schon für EU-Ausländer birgt das Ganze Unmengen an Bürokratie. Und für Ausländer aus Nicht-EU-Ländern, aus sogenannten Drittstaaten, ist das Ganze nochmal um einiges komplizierter. Unser Reporter Wolfgang Brauer hat 2 indische Studierende an der Uni Stuttgart getroffen und mit ihnen darüber gesprochen, was es heißt, als Fachkraft nach Deutschland zu kommen.
In Deutschland möchte ich in einer Firma arbeiten, die Satelliten integriert und testet.
Die 26-jährige Akshata studiert in Stuttgart Luft- und Raumfahrttechnik und schreibt gerade ihre Masterarbeit. Der gleichaltrige Mayuk hat bereits einen Job bei einer Softwarefirma gefunden. Beide kommen aus Indien und haben die gleichen Probleme.
Es ist sehr schwer für Migranten. Für mich ist die größte Barriere die deutsche Sprache. Ich habe die fachliche Kompetenz, aber ich spreche die Sprache nicht.
Denn bei uns gibt es inzwischen viele Studiengänge nur noch in Englisch. Das lockt zwar einerseits immer mehr ausländische Studierende an, andererseits wird dadurch die Arbeitsplatzsuche zum Problem, weiß Andreas Riffel. Er betreut an der Universität Stuttgart ausländische Studierende.
Deutschkenntnisse sind nun mal für viele Unternehmen einfach essentiell, auch in einer globalisierten Arbeitswelt. Betriebsfeiern, man trifft sich in der Kantine. Also da ist es einfach auch für die Integration ein wichtiger Faktor.
Dabei haben es ausländische Studierende ohnehin nicht leicht, wenn sie nicht aus EU-Staaten kommen. Viele müssen sich ihr Studium im wahrsten Sinn des Wortes verdienen, ergab eine Studie an der Uni Stuttgart.
Bei uns ist es tatsächlich so, dass über 44% der befragten ausländischen Studierenden mehr als 18 Stunden pro Woche arbeiten. Neben dem Studium und daneben sollen sie natürlich möglichst viel Deutsch lernen. Sie sollen am besten auch noch Berufserfahrung sammeln und sie sollen natürlich selbstredend ein gutes Studium absolvieren.
und sich dann auch noch auf dem deutschen Arbeitsmarkt mit seinen Besonderheiten zurechtfinden.
In Indien beispielsweise kommen die Unternehmen an den Campus und da werden die Studierenden vom Fleck weg rekrutiert sozusagen, ja, also eingestellt. Das läuft bei uns natürlich anders und Studierende, die so eine Erwartungshaltung haben, da muss man halt entsprechend einsetzen.
Dazu kommt die Bürokratie.
Wir haben hier oft auch Studierende, die teilweise zweites, drittes Jobangebot ihnen flöten geht, weil sie einfach immer noch keinen korrekt ausgestellten Aufenthaltstitel haben. Und das ist natürlich gerade in Zeiten, wo der Fachkräftemangel eigentlich da ist, sehr, sehr ärgerlich.
Auch deshalb müssen ausländische Studierende besonders gefördert werden, weiß Sven Werkmeister vom Deutschen Akademischen Austauschdienst DAAD. Die Organisation gibt dafür in den nächsten 4 Jahren 120 Millionen Euro aus.
Internationale Studierende haben ein riesiges Potenzial als Fachkräfte von morgen. Statistisch verhält es sich so, dass 46% der Studierenden, die hier in Deutschland anfangen zu studieren, 10 Jahre später sich weiterhin in Deutschland aufhalten.
Das heißt aber auch, mehr als die Hälfte geht nach dem Examen wieder. Dabei haben gerade viele Mittelständler freie Stellen für studierte Fachkräfte. Kleinere Firmen scheuen sich aber noch oft, ausländische Akademiker einzustellen. Aber beide hätten davon einen großen Nutzen, meint der 26-jährige Maschinenbaustudent Birash aus Indien.
Je mehr die Leute aus anderer Kultur oder anders denken, desto mehr kommt die Idee raus aus einem Film. Und ich glaube, das sollte eine große Motivation für Firmen sein, um auch den Leute aus verschiedenen Ländern einzustellen.
Sagt der Student im Beitrag von Wolfgang Brauer.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Arbeitsrechtler.
Und das ist Michael Felser. Unsere Hörerin Mia aus Mainz schreibt, ich würde mein aktuelles Arbeitsverhältnis gerne so schnell wie möglich beenden. Kann ich dafür außerordentlich kündigen? Welche Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein?
Ja, das ist eine im Moment sehr beliebte Frage bei Arbeitnehmern, weil durch den Fachkräftemangel die Zahl der Eigenkündigungen zunimmt, viele Arbeitnehmer wechseln. Das heißt aber, grundsätzlich sind, das wussten schon die alten Römer, Verträge einzuhalten. Das gilt nicht nur für den Arbeitgeber, sondern auch in gleichem Maße für den Arbeitnehmer. Das heißt, auch bei der Kündigung gelten die gleichen Regeln. Eine fristlose, außerordentliche Kündigung, das wäre die schnelle Lösung, setzt für Arbeitgeber und Arbeitnehmer voraus, dass ein wichtiger Grund vorliegt. Und es muss in der Regel sogar abgemahnt werden. Also das, wie beim Arbeitnehmer auch, wenn man jemanden fristlos kündigen will, muss man also schon schlimme Sachen angestellt haben, der Arbeitnehmer, und es muss in der Regel vorher abgemahnt werden. Also alleine, dass ein neuer Job winkt mit mehr Gehalt oder tollen Arbeitsbedingungen, reicht nicht aus. Allerdings kann man natürlich mit Chefin oder Chef immer sprechen und verhandeln, weil ein Arbeitnehmer, der nicht mehr motiviert ist, macht natürlich auch keinen Sinn. Und viele Arbeitgeber legen Arbeitnehmern keinen Stein in den Job. Aber ich würde auch hier empfehlen, vorher die Rechtslage mit einem Anwalt oder der Gewerkschaft zu klären, damit man überhaupt weiß, welche Kündigungsfrist man hat, wenn man ordentlich kündigt. Das ist auch eine komplizierte Frage.
Unsere Experten beantworten auch eure Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schickt uns eure Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Das war unser SWR1 Arbeitsplatz, der Podcast. Wenn ihr kein Jobthema mehr verpassen wollt, dann abonniert uns gerne. Jede Woche gibt's eine neue Folge. Also wenn ihr wollt, bis zum nächsten Mal.
SWR1 Arbeitsplatz.